in Jesu Namen. Heil, Gesundheit, Licht und Leben, alles liegt in Jesu Namen. Und ich möchte den Namen Jesu preisen heute. Mein Thema ist, vertreibe deine Dunkelheit. Viele Menschen leben in Finsternis, sie sind umnachtet. In der Bibel heißt es einmal, das Volk, das im Dunkeln saß, sah ein großes Licht. Und von diesem Licht möchte ich heute sprechen. Wir sollen unsere Bedrückung, unsere Feinde, unsere Belagerer, unsere, ja, die uns entmutigen, die uns schwächen, die uns Probleme machen, wir sollen diese Dinge vertreiben. Ich habe gestern ein gutes Thema gehabt, lass dich nicht krank machen. Es gibt so viele Mächte, die uns krank machen möchten. Dumme Geschwätze, dummes Gerede, dumme Gedanken, was einen krank macht. Vertreibe deine geistige Umnachtung. Menschen versuchen, dich kaputt zu machen, zu zerstören, ja, dir den Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Überwinde deine Mutlosigkeit, war auch ein Thema. Also wir haben gute Themen hier und deshalb solltest du auf die Internetseite von mir gehen und einmal nachhören. Du brauchst eine gesunde Ernährung, war auch ein Thema. Nicht nur McDonald's und Fast Food und all dieses Zeug, das was einen, die Leute eher krank macht wie gesund. Du brauchst eine gesunde Ernährung. Gott will, dass es dir gut geht. Verstehst du, du musst nicht alles glauben, was man so auf der Straße dir erzählt, was man in der Gemeinde dir erzählt oder was die Leute dir erzählen, auch was du vielleicht in der Bibel sogar liest. Du musst nicht alles glauben, denn vieles ist nicht für dich. Vieles war für Abraham, manches war für Israel, manches war für David, manches war für das Volk Israel im Alten Testament, manches war für die Apostel und manches ist für dich und mich. So, wir sollen die an die richtig geteilte Bibel glauben. Nicht an die ganze Bibel. So, und so viele Leute kommen in Teufelsküche, wenn sie anfangen, so, ja, das ist für mich, das ist für mich, das ist für mich. Nein, das war für Abraham, für Moses, für Jakob, für Isaak. Verstehst du? Du musst nicht glauben, dass der liebe Gott zu dir sagt, jetzt komm und opfere deinen Isaak. Das ist nicht dein Zweck und Sinn. Du kannst nicht deine Tochter, deinen Sohn opfern. Das würdest du versündigen. Aber vielfach, und wir müssen das auch übertragen auf das Bildliche, auf unsere Umstände, wir sollten unsere Lieblinge und das, was uns so lieb ist, Gott zur Verfügung stellen. So, vertreibe deine Dunkelheit, ist mein Thema. Ich lese in Josua Kapitel 17, Vers 18 nur ein Vers. Du sollst die Kananiter austreiben und obgleich sie eiserne Wegen haben und obgleich sie stark und mächtig sind, du sollst die Kananiter vertreiben. Kananiter sind ein Bauernvolk gewesen, das sich da in Kanan niedergelassen hat, Abstammung vom Kain und so weiter. Die haben in diesem Land nichts zu suchen gehabt, die haben sich nur sesshaft gemacht. Kananiter war ein Volk, das Gewohnheiten gemacht hat. Einfach Gewohnheit, man gewöhnt sich und das ist so weiter. Gott will dich befreien von deinen Gewohnheiten. Egal welcher Art es ist, Josua Kapitel 17, Vers 18 war, was ich gelesen habe. Du sollst die Kananiter austreiben. Noch bevor Josua das Land betreten hat, hat Gott den Auftrag gegeben, du sollst sie vertreiben. Du sollst deine Problemmacher vertreiben, deine Angstmacher rausschmeißen oder all das, was dich kaputt macht. Ich werde nie vergessen, ich komme zu einer Frau, Frau Stadler hieß sie, die lebt nicht mehr, die ist jetzt im Himmel, ist in Stuttgart gewesen, in meiner Gemeinde. Die hat mir geschrieben, Herr, mach du das, komm ganz schnell, ich sterbe. Und dann bin ich gleich hingerast. Ich habe gedacht, die Frau stirbt wirklich. Dann kam ich an der Tür, die sah auch wirklich wie eine Leiche aus, blass und äußerlich verkommen und da habe ich, was ist los? Der Doktor ist in Urlaub gefahren und hat mir zurück gesagt, ich weiß es nicht, ob sie noch wiedersehe, wenn ich wiederkomme und so weiter. Also, dass ich verabschiede, sehr positiv. Also, ich weiß nicht, ob ich sie noch wiedersehen werde. Die hat gedacht, die wird sterben. Und dann komme ich und ich habe im Flur mit der Frau gebetet und habe gesagt, lieber Gott, heile, berühre diese Frau, sie braucht jetzt deine Hilfe. So, das habe ich gemacht und bin gleich wieder gegangen, denn ich wollte mich nicht noch mehr mich mit dieser Frau abgeben, die bald sterben wird. Und was ist passiert? Abends ruft mich ihr Mann an. Ihr Mann war Oberkriminalinspektor bei der Polizei in Stuttgart und ruft an, Herr Badunis, ich zeige sie an. Sie waren bei meiner Frau und sie haben meine Frau verrückt gemacht. Hab ich gesagt, was habe ich gemacht? Verrückt? Nein, ich habe nur mit ihrer Frau gebetet. Und sie hat mir angeschrieben gehabt, die hat Post von ihr bekommen. Also ich war auf ihren eigenen Wunsch bei ihr und habe mit ihr gebetet. Ja, wissen Sie, ich komme nach Hause und meine Frau schüttet alle Tabletten in den Klo runter. Alle Medikamente. Weißt, sie hat mich noch gefragt, was soll ich mit den Tabletten machen? Sie hat eine halbe Apotheke zu Hause über die Bettkante gehabt. Ich habe gesagt, das ist mir egal, machst du, was du willst. Für Herz und gegen Herz und für, was weiß ich, dass es schneller und langsamer schlägt. Und das hat sie alles in den Müll, also in die Toilette runtergeschüttet. Und was ist passiert? Ich zeige sie an, Herr Matudes. Wenn meine Frau stirbt, sie hat meine Frau verrückt gemacht. Nein, der Herr Stadler ist später gestorben. Aber die Frau Stadler hat noch so lange gelebt. Halleluja. Und dann komme ich ein paar Tage später, besuche diese Frau, wollte ich sehen, ob sie gestorben ist. Und was ist gewesen? Sie macht eine Tür auf, eine sauber adrett gekleidete Frau, rote Lippen und schön gemacht. Ich sage, ich möchte Frau Stadler. Ich dachte, das wäre die Tochter. Und so hat Gott sie aufgerichtet innerhalb von einer Woche. So hat Gott sie aufgerichtet. Und ich bin so Gott dankbar. Du sollst die Kananiter vertreiben, wer das auch immer sind. Ob es Medikamente sind, egal was. Weißt du, du sollst nach deinem Herzen gehen. Und nicht, was die Leute dir sagen, was dir die Gewohnheit sagt, was die Tradition dir sagt, was dir die Religion sagt. Egal was. Und auch nicht, was die Kirche sagt. Es gibt Leute, die kommen mit Prophezeiungen. Und die prophezeien alles Mögliche. Die haben mir schon prophezeit, dein Sohn wird nie gläubig werden, dein Sohn wird nie Jesus dienen. Der ist sogar auf die Bibelschule gegangen. Verstehst du? Aber da kommen Leute, die verrückt sind mit ihren Prophezeiungen. Ich lasse mich nichts beschwätzen. Weißt du, ich glaube, was ich wissen will, was ich glauben will. Ich bin bei meiner Meinung und ich bleibe bei meiner Meinung. Weißt du, der Teufel versucht uns verrückt zu machen. Wir haben einen ganz großen Auftrag. Füllt die Erde und macht euch die Erde untertan. Das ist unser Auftrag. Und ich mache meine Umgebung untertan. Ich kann nicht über Deutschland verfügen. Aber da, wo ich bin, beim Gartenland, und wenn ich nur einen Balkon habe, ich verfüge um einen Balkon. Und das gestalte ich, wie ich das gestalten will. Und lass mich nicht da vorschreiben. Oder in meiner Wohnung. In meiner Wohnung bin ich mein eigener Herr. Und du musst auch hier wirklich das begreifen. In deiner Wohnung, auch wenn du nur ein Zimmerchen hast, da bist du Herr. Und da musst du aufpassen, wer da rein und raus geht. Wer mit dir kommuniziert, wer dich anruft. Über dein Telefon solltest du verfügen. Die meisten Leute sind ohnmächtig und verfügen nicht einmal über ihr eigenes Telefon, nicht mal über so ein kleines Handy. Verstehst du, da ruft, da springt man gleich. Sogar wenn man nachts angerufen wird, sofort, was ist da los? Schall doch das Ding ab. Die Nacht ist zum Schlafen und nicht zum Telefonieren da. Ich sage ein paar Wahrheiten, was ganz arg wichtig ist. Oder dein Fernseher, du musst Herr über deinen Fernseher werden. Die meisten Leute sind nicht Herren über die Dinge, da was zu ihnen kommt. Und wir sollen die Erde untertan machen und wir sollen uns mehren und die Erde erfüllen. So, der Teufel möchte, dass wir nichts tun, dass wir uns gehen lassen, dass wir alles schleifen lassen. Nimmt ein das gute Land. So singen wir einmal in einem Chorus. Dem Volke Gottes ist Sieg zugesichert. Euer einer, stell dir mal vor, euer einer, du allein sollst 1000 jagen. 1000 Teufel. So viel Teufel, wie es in deiner Umgebung sind, und das sind bestimmt 1000, 10.000. Und zwei sollen 10.000 jagen. Überlegt einmal, was so ein Ehepaar für eine Autorität hat. Die fassen sich an die Hände, beten, und die jagen dem Teufel zum Teufel. In die Hölle, oder wo er auch hingehört. Also, dem Volke Gottes ist Sieg verheißen. Du sollst die Kananiter vertreiben, die haben hier nichts zu suchen. In deinem Leben, in deinem Haus, in deiner Familie. Meine Bibel sagt, du und dein ganzes Haus, ihr sollt mir dienen und ihr sollt gläubig werden. Was bei den anderen Häusern ist, darüber, ich verfüge nicht über die anderen Familien, aber ich verfüge über meine Familie. Und ich halte mich an das Wort Gottes. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, mit Geistern, die unter dem Himmel herrschen. Vertreibe deine Kananiter. Vertreibe die dunklen Mächte, die dich bedrücken, die dich quälen, die dir Mut nehmen möchten. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Ich kämpfe nicht gegen Menschen. Menschen sind mir vollkommen egal. Die können mir im Puckel runterrutschen. Entschuldigung. Menschen sind mir vollkommen egal. Ich kämpfe gegen die Mächte, die in den Menschen sitzen. Die Mächte. Da kommen Leute, die versuchen, Gottesdienst zu stören. Ich werde nie vergessen, wir haben in Kiel, in Lübeck war das, in Meusling, das war an der Autobahn, haben wir Zeltmission mal gemacht und da waren die schlimmsten Leute, die es überhaupt gibt in Deutschland. Also richtig so asozial, verdorben und antigöttlich. Und gerade dort haben wir gesagt, dort möchten wir ein Zelt machen und dort missionieren. Die haben versucht, alles möglich zu machen und zu stören. Und wir haben dann abgemacht, wenn die Leute reinkommen, und die kamen tatsächlich, eine ganze Bande kam rein, und jetzt haben sie krakiert, sie haben sich noch betrunken und versucht, die Zeltmission zu stören. Und wir haben gesagt, wenn die kommen, und wir wussten, die werden kommen, dann werden wir ein Lied anfangen zu singen, ein richtig pfingstliches Powerlied. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Und der Organist setzt sich gleich an der Orgel und fängt an zu spielen. Es ist Kraft, Kraft und voll Lautstärke, so laut wie unsere Mikrofone überhaupt und Lautsprecher gingen. Und wir haben geschmettert und wir haben gesungen. Es ist Kraft, Kraft in dem Blut, es ist Kraft in dem Blut und so weiter. Bis wir an die Feinde vertreiben. Und dann stehen sie auf, zuerst haben sie krakeelt, ach, mit ihnen ist nichts anzufangen. Wenn du vom Sieg Jesus singst, kann der Teufel mit dir nichts anfangen. Und sie haben das Zelt verlassen. Und Einzelne kamen raus. Und Einzelne sind gerettet worden. Und ich habe diese Tage noch auf meiner Facebook-Seite eine Familie getroffen, die ich vom Namen her kannte noch. Die Familie ist gläubig, die Familie folgt Jesus. Die kamen von dieser schlimmen, verrufenen Gegend. Eine Gegend kann gar nicht genug verrufen sein. Gott sagt, ich will die Starken zur Braue haben. Die Kananiter, vertreib sie alles, nimm ein das gute Land. Du sollst gegen die Geister auftreten, nicht gegen die Menschen, nicht gegen die Politiker, nicht gegen die Pastoren, Bischöfe und Priester und was weiß ich, gegen die Menschen, die von diesen Mächten kontrolliert werden. Menschen werden von den Mächten kontrolliert. Und das merkst du gar nicht, wie sie da dirigiert sind. Es gibt so viele Hexer, so viele Satanisten, auch in christlichen Kreisen, die versuchen zu zaubern. Ich habe mal in einem Gottesdienst jemanden gehabt und habe gesagt, sei still, im Namen Jesu. Diese Person hat immer so gefummelt und gewerkelt und Unordnung gebracht und Unruhe ausgestrahlt. Wie können die Mächte binden? Und in meiner Bibel heißt es, was sich hier auf Erden bindet, ist im Himmel gebunden. Und was sich hier auf Erden löst, ist auch im Himmel gelöst. Wir haben Autorität. Du sollst deine Autorität gebrauchen. Wenn du krank wirst, wenn du schwach wirst, wenn du Probleme hast. Als junger Bursche habe ich Kreuzschmerzen gehabt. Wisst ihr, was Kreuzschmerzen sind? Die meisten wissen in Deutschland. Denn die meisten Deutschen haben Kreuzschmerzen. Und ich will gerade den Deutschen was sagen. Ich habe als junger Bursche Kreuzschmerzen gehabt. Und da war ein Pastor in unserer Gemeinde. Ich war vielleicht 20 Jahre alt. Und da war ein Pastor und der hat dann erzählt, er hätte Kreuzschmerzen gehabt. Und so weiter. Und dann macht er einen Altarruf. Darf ich für dich beten, für die Kranken und so weiter, Kreuzschmerzen? Und er fragt ihn immer wieder, was hast du? Und am laufenden Band waren Leute mit Kreuzschmerzen. Und dann habe ich gedacht, nee, du gehst nicht nach vorne. Denn er hat die Leute öffentlich gebracht. Was ist dein Problem? Und ich wollte nicht sagen, dass Kreuzschmerzen mein Problem sind. Denn dann würden die alten Herren sagen, ja, der soll mal zuerst mal arbeiten. Der weiß noch gar nichts vom Leben, verstehst du, und hat schon Kreuzschmerzen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe das, was er da gepredigt, wie soll man auf Kranke die Hände legen. Da habe ich zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, was es ist, auf Kranke die Hände zu legen. Da bin ich hingegangen und habe mir selber auf den Rücken die Hände gelegt. Und habe gesagt, Schmerzen, ich gebiete euch im Namen Jesu, weicht von mir. Und dann habe ich die Hand weggenommen. Und was war? Es hat funktioniert. Aber nicht lange. 3 Stunden vielleicht. Und dann kamen sie wieder. Und dann habe ich wieder gemacht. Und wieder die Hände aufgelegt im Namen Jesu. Weißt du, der Teufel geht nicht freiwillig. Der Pi sagt und quält uns. Und wir sollen dem Teufel widerstehen im Glauben. Nochmals, der Kampf ging ein paar Tage im Namen Jesu. Und es wurde immer weniger, immer weniger. Und heute, ich weiß nicht, was Kreuzschmerzen sind. Und schon viele, viele Jahre, ich diene dem Herrn Jesus. Und arbeite auch manchmal auch schwer. Naja, du musst sehen, wir haben Autorität und wir sollten unsere Autorität gebrauchen. Wozu haben wir die Autorität? Zum Schlafen? Oder was weiß ich nur, um zu genießen, ach, es ist Herrlichkeit, mit dir zu gehen. Nein, wir haben Autorität, um auf Kranke die Hände zu legen. Das musst du ganz automatisch machen. Du musst nicht so kompliziert machen. Da musst du die Hände auflegen und sagen, im Namen Jesu, ich gebiete dir oder deinem Kind. Ich habe den Leuten oft schon empfohlen, Familien sollen für ihre Kinder beten, bevor sie in die Schule gehen. Meine Mutter hat so einen guten Dienst getan und wir waren keine Pfingstler. Und wir haben nicht an die Kraft des Heiligen Geistes geglaubt. Aber meine Mutter hat für alle meine 7 Geschwister gebetet, die knieten sich und die hat die Hände aufgelegt. Vater, gib ihnen Gnade, dass sie gute Noten schreiben, dass aus ihrem Leben was wird und so weiter. Und ich bin so froh, alle meine Geschwister dienen dem Herrn Jesus. Und das ist das Ergebnis, weil man für sie gebetet hat. Du sollst deine Kinder, deine Familie nicht dem Teufel überlassen. Nicht einmal deinen Hund und deine Katze. Verstehst? Wir haben Autorität. Wir sollen auf Schlangen und Skorpione treten. Jesus gab seinen Jüngern Autorität über alle unreinen Geister. Jemand kam zu mir und sagte, Bruder Matthäus, mein Mann, Das war in Saarbrücken, ich habe dort in Saarbrücken evangelisiert, oder zwei Brücken, also auf jeden Fall im Saarland habe ich evangelisiert. Da kommt eine Frau und sagt, mein Mann kommt immer besoffen, stockbesoffen nach Hause und es ist so eklig, kotzt sogar im Hausflur und es war so schlimm. Und dann habe ich die Frau besucht und bete mit der Frau und der Heilige Geist sagt zu mir, Johannes, stell hier an der Tür einen Engel für diese Frau, dass durch diese Tür kein böser Geist, kein Saufteufel reinkommt. Und dann habe ich gebetet und gesagt, liebe Schwester, an die Hände gefasst, Türklinge in der Hand genommen und gesagt, in Jesu Namen stelle ich hier einen Engel, der über die Türe wacht. Und weißt du, was passiert ist? Der Mann kommt nach Hause, stockbesoffen, sitzt im Flur, dann kommen die Leute vorbei, Herr, sowieso gehen Sie nicht in Ihre Wohnung. Nein, ich kann nicht in meine Wohnung gehen, da ist was verzaubert. Da ist was verzaubert. Ja, und der Mann konnte nicht in seine Wohnung gehen. Er saß im Flur und er wurde nüchtern im Flur. Kannst du es vorstellen? War besoffen und er wurde nüchtern im Flur. Meine Wohnung ist verzaubert. Und weißt, das ist nämlich ein Geheimnis. Wir haben Autorität. Und wenn du dich nicht mal anders zu helfen weißt, ich sag dir, wie das geht. Der Herr sagt, ich werde meinen Engel vor dir her senden für Josua hier. Und der wird die Kananiter vertreiben. Du kannst die Kananiter nicht vertreiben. Wir sind alles ohnmächtig. Wir sind alles nur Versager, aber der Herr wird für uns streiten und wir werden still sein. Und die Frau war so glücklich, sagt, mein Mann. Und deshalb mache ich später, da kriegst du blöde Anrufe. Und ich sage den Leuten, was sie machen können, wenn sie blöde Anrufe kriegen. Leute, die sich schon morgens um 6 Uhr belästigen. Und nimm dein Telefon, leg deine Hände auf dein Telefon und sag, lieber Gott, hier beschütze mich, dass kein Dämon, kein Kananiter und kein negativer Mensch mich anruft. Und ich sag dir, du bekommst Kontrolle über dein Telefon. Es ist dein Telefon. Du bezahlst die Rechnung. Und das, was du bezahlst, das, was dir gehört, da bist du Herr. Du kannst nicht über andere Leute verfügen. Ich kann nicht hingehen und sagen, ich werde jetzt auf dein Telefon die Hände legen und mach das und das. Das musst du selber machen. Du musst selbst deine Türklinge in der Hand nehmen. Du musst selbst etwas unternehmen, damit der Herr etwas in deinem Leben tut. Ihr sollt sie vertreiben. Die Geister, die sollen zur Hölle fahren, die Menschen ruinieren wollen. Unser Kampf ist ein geistlicher Kampf, ein geistlicher Kreuzzug und wir müssen das im Geist tun und zwar laut aussprechen. Die Geister haben Angst, wenn du laut aussprichst. Alle Generäle, alle Feldherren, die haben laut gesprochen und so ist es so wichtig, dass man laut spricht, denn die Geister müssen wissen, was los ist, in welche Richtung der Kampf geht, was da alles passiert. Und Jesus gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben. Raus, 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 raus. Ja. Nimm den ganzen Pack und schmeiß sie in den Müll. Wir sollen die Kananiter vertreiben. Wir haben die Autorität. Und ich will dir sagen, auch wie. Weißt du, du kannst beten, so viel du willst, da wird nichts viel passieren. Du musst die Kananiter vertreiben. Ich habe euch die Geschichte schon erzählt, das ist schon ein alter Hut. Aber ich will es nochmal sagen, mein Sohn fing mit 10 Jahren an, im Bett zu pinkeln. Und es war schlimm, verstehst? Wenn der Junge mit 10 Jahren anfängt, im Bett zu pinkeln, wir sind zum Arzt gegangen, wir haben probiert mit Medikamenten, ist nichts geworden. Dann sagt der Arzt, das ist ein psychologisches Problem, Sie müssen zum Berater gehen. Wir sind zum Berater gegangen und der Berater sagt, Herr Matude, Sie haben ja selber Psychologie studiert, Sie müssen ja wissen. Ja, freilich muss ich wissen, aber ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gewusst. Und dann knie ich eines Abends und bete und dann sehe ich 3 Masken, die mir irgendjemand aus Afrika geschenkt hat, aufgehängt. Da irgendeine Stimme sagte zu mir, oder ich dachte selber, Johannes, du betest Götzen an. Das waren nur Masken. Und das sogar von einem frommen Bruder, der mir geschnitzt hat und aus Afrika gebracht hat. Vergiss die ganzen Frommen. Auch die sind vom Teufel manchmal als nützliche Idioten. Ja, Entschuldigung. Der hat mich gebracht und schenkt mir und ich hänge auf und mein Junge fängt an, ins Bett zu pinkeln. Der muss nämlich in sein Schlafzimmer zu kommen, muss durch mein Büro gehen. Und ich habe gesagt, lieber Gott, sollen das die Masken sein, die hier meinen Jungen verschandeln, zerstören? Und ich bin gleich hergegangen, obwohl das wertvolle Sachen waren. Ich habe keinen Ramsch zu Hause. Und dann habe ich überlegt, nein, das gebe ich dem Naturkundemuseum, das ist etwas Nützliches vielleicht, schenke ich dort, habe ich gesagt, nee, wenn das tatsächlich Götzen sind, ich will mit den Götzen nichts zu tun haben. Habe ich in Plastiktüte gesteckt und als am nächsten Morgen die Müllabfuhr kam, habe ich gleich in den Mülleimer gesteckt. Und was ist, was passiert? Ohne Gebet, ohne Handauflegung, ohne Salbung von Öl oder sonst irgendwas. Der Junge hat am nächsten Tag nicht mehr im Bett gepinkelt und überhaupt nicht mehr. Wir sollen die Dämonen vertreiben, wir sollen die unreinen Geister vertreiben. Der Teufel versucht irgendwie durch nette, liebe, süße Geschenke Einzug bei dir in der Wohnung zu bekommen. Frag dich, wo hast du? Und seit wann hast du die Krankheit? Seit wann hast du das Problem? Seit wann sind diese Geister da, die dich quälen und plagen? Weißt du, es war wirklich eine Überwindung, diese Masken in den Mülleimer zu stecken. Denn es waren wertvoll. Ich hätte vielleicht viel Geld kriegen können. Aber nein, gar nichts. Was weg gehört, das weg. Und Gott sagt, wenn du die Götzenaltäre aufbaust von den Völkern, die ich vertrieben habe, will ich die Plagen über dein Leben bringen, die ich damals über das Land gebracht habe. Und wir wundern uns manchmal, warum habe ich das? Du sollst die Kananiter vertreiben. Ich erlebe es immer wieder. Leute, die in Urlaub waren, in der Türkei oder irgendwo, ja, Syrien oder was weiß ich wo, in Gegenden, wo man in den alten Altertümer stand und, oh, wie haben die Heiden hier Gott angebetet? Ach, was haben die da für Altäre gehabt? Und du kommst nach Hause, schon im Auto streiten sich die Leute und oft geht die Ehe auch im Auto und auseinander. Ja, die Dämonen, die Teufel, die leben weiter. Geister sterben nicht. Geister kann man auch nicht erschießen. Die musst du im Namen Jesu vertreiben. Macht liegt in Jesu Namen, Leute. Gebraucht den Namen Jesus. Das ist eine starke Waffe. Er gibt euch uns Vollmacht, die Geister auszutreiben. Das sind nur ein paar Beispiele, was ich hier sage. Als junger Bursche, ich war Pastor und habe für viele Kranke gebetet und Gott hat die Kranken geheilt. Und dann hat mir jemand gesagt, Bruder Matutis, du müsstest dich auch über Krankheiten dich mal informieren, was für Krankheiten es gibt. Denn ich habe nicht Medizin studiert, ich habe Theologie studiert und all diese Dinge, aber Medizin habe ich nicht studiert. Ich habe für die Leute gebetet, ich habe geglaubt, Jesus ist Sieger, Jesus kann alles, Jesus macht alles, Amen, basta und vorbei. Und bin gleich weitergezogen. Du musst dich mit Krankheiten beschäftigen. Und ich sage dir ein Geheimnis, was ich erlebt habe. Mit 25 bis 30 war ich da irgendwo dazwischen. Dann kaufe ich mir 2 dicke Bücher über Krankheiten, so Arztbücher, Medizinbücher, und dann studiere ich und ich male das ganz schön an. Also, wie erkenne ich die Krankheiten? Wie erkenne ich Krebs? Wie erkenne ich das und so weiter? Und dann hieß es, lang mal unterm Arm berühren, guck mal, ob du Lymphdrüsen, deine Lymphdrüsenknoten noch funktionieren und wie das auch da aussieht. Plötzlich habe ich unterm Arm einen Knoten. Und es wurde größer und größer. Ich denke, lieber Gott, was habe ich denn gefressen? Was ist da passiert? Ich habe gebetet, ich bin sogar zu meiner Familie gekommen, Kinder, ich werde bald sterben, mit mir geht's bergab, ich habe Krebs. Denn alle Zeichen des Krebses habe ich gehabt. Habe mich mit Öl salben lassen, habe sogar gefastet, ist nichts besser geworden. Und dann sage ich, Herr, was kann ich hier tun? Was kann ich hier tun? Und dann sagt eine Stimme, seit wann hast du das? Ich habe gesagt, ja, seitdem ich die Bücher gekauft habe. Und ich habe diese Bücher weggeworfen. 70 D-Mark hat es damals gekostet. Viel Geld gewesen zu jener Zeit. Vor 45 Jahren oder 40 Jahren. Viel Geld. Weggeworfen. Und die Knoten und die Knollen und alles Mögliche war weg. Ich sage dir ein Geheimnis. Frag dich, seit wann habe ich das? Seit wann sind diese Kananiter in meinem Land? Seit wann besetzen sie mein Land? Wort Gottes gibt uns die Weisheit. Hör auf Gottes Wort und dann hör, was der Heilige Geist dir sagt. Hör, was du in der Predigt hörst. Der Glaube kommt aus der Predigt und so weiter und aus dem Wort Gottes. Wort Gottes ist eine Kraft und Wort Gottes hilft uns, die Konflikte und Spannungen aufzulösen. Hör, was er dir sagt. Nicht nur, er steht in der Bibel. Weißt du, jeder Dumme kann das, der Teufel kann das auch, das macht er ja raffiniert. Der kennt die Bibel besser wie alle möglichen Philosophen, Theologen und Pfarrer und Bischöfe. Der kennt die Bibel. Und er zittert noch, wenn er die Bibel liest, was du ja nicht machst. So, aber wir brauchen das Rhema-Wort, das inspirierte Wort Gottes, dass der Herr uns persönlich sagt, Matthäus, schmeiß das Zeug weg, das ist nichts. Und guck mal, in Ephesus, Apostelgeschichte 19, als sie die ganzen Zauberbücher verbrannten, und das waren keine bösen Bücher, Zauberbücher waren das, so ein positives Denken, Esoterik, oder was, da guck noch was, das waren Bücher so über viele irgendwelche praktische Dinge. Es waren keine Zauberbücher. Aber als die Bücher verbrannten, da breitete sich das Wort Gottes aus. Dann hat der Paulus sogar seine Schweißtücher genommen und die verkauft. Und Kranke sind gesund geworden. Und der Herr wirkte mächtige Taten durch den Apostel Paulus. Du solltest ein Leben in Vollmacht leben. Und fang ein Leben in Vollmacht zu leben. Lass dich nicht bedrücken. Oder vertreibe die geistigen Mächte, die dich quälen und plagen. Wort Gottes, vertreibe die Dunkelheit, diese bedrohlichen Wolken, die sich irgendwo am Horizont sich zusammenziehen. Bald werde ich sterben. Du sollst nicht sterben so schnell. Du sollst leben und die Taten des Herrn verkündigen. So steht es in meiner Bibel. Nimm die Angst nicht an. Und der Teufel arbeitet mit Angst, mit Befürchtungen. Ach, das könnte das und so sein. Vergiss es. Gott muss es dir sagen, was richtig und was falsch ist. Was gut und was schlecht ist. Wort Gottes weist uns immer den Weg der Liebe. Wort Gottes weist uns der Liebe der Vergebung. Wort Gottes weist uns die Liebe von dem Guten, von der Wiederherstellung, von dem Weg des Friedens. Hör, was Gott sagt. Und da, wo du keinen Frieden hast, raus mit ihm. Weg mit ihm. Damit will ich nichts zu schaffen haben. Auch die Beziehungen. Viele sind krank und ich habe hier diese Tage darüber gesprochen. Lass dich nicht krank machen. Was macht dich alles krank? Hör die Predigt im Internet an. Und da ist noch so viel. Eigentlich habe ich nur ein Zehntel von dem gesagt, was dich wirklich krank macht. Es gibt so viel, was einen krank macht. Geh unter www.matthäus.net. Verstehst? Und dann kannst du die Predigten alle nachhören. Ich habe über 1000 Predigten auf meiner Seite. Und ich predige nicht nur einfach, dass ich die Leute unterhalte, sondern ich möchte den Leuten Wegweisung geben. Wie komme ich aus dem Dilemma raus, aus der Dunkelheit, aus der Umnachtung und was auch immer sein mag? Wie komme ich da raus? Das gepredigte Wort wirkt Wunder. Wort Gottes wirkt Wunder. Halleluja. Wort Gottes wirkt Wunder. Die Bibel sagt, wie sollen sie glauben? Wie sollen sie zur Erkenntnis kommen, wenn ihnen niemand predigt? Ich bezeuge nur. Mehr kann ich auch nicht tun. Ich kann nur bezeugen, Gott ist gut, Gott ist wunderbar, Gott hat dich lieb, Gott will dir helfen, Gott will dich ans Ziel bringen. Aber selber musst du gehen. Selber musst du den Weg gehen. So, mein Auftrag ist einfach, den Menschen Gott nahe zu bringen, zu zeigen, so funktioniert es, so hat es bei mir funktioniert. Ich war als junger Bursche so offen und das hat mir so viel gebracht. Ich bin sonntags in 3 Gottesdienste gegangen, in meiner Gemeinde, noch ein paar andere Gemeinden noch, die da waren, einfach um Wort Gottes zu hören, um mich zu inspirieren. Denn ich habe nichts gewusst. Ich war im Atheismus, im Kommunismus groß geworden. Ich habe keine Ahnung von Gott gehabt. Ich wollte wissen, wie funktioniert das? Und wir haben oft, weißt du, was mir am meisten inspiriert haben? Pastoren, Prediger, Bauern haben mich inspiriert, die ja aus dem Land kamen, so praktisch waren. Ich lege mir die Hände auf und ich heile mich selber. Ja, du musst da nicht groß irgendwie einen Evangelisten suchen und einen Prediger. Auf Kranke sollte die Hände legen, egal was es ist. Und du wirst Wunder Gottes erleben. Vertreib die Kananiter, vertreib deine Probleme. Auf der Transitstrecke von Berlin nach Hof war ich unterwegs, plötzlich steht mein Auto und ich komme nicht mehr weiter. Ab hinten noch ein Wohnwagen, war hier zu einer Veranstaltung im Olympiastadion und fahre nach Hause und plötzlich bleibt mein Auto stehen auf der Strecke. Und ich mache alles Mögliche, das Auto springt nicht mehr an, kannst machen, was du willst. Dann kommt mein Sohn und sagt, Papa, du betest für Menschen, du hast schon auch für Tiere gebetet, bet mal für dein Auto. Da bin ich hergegangen, auf mein Auto die Hände gelegt, die Stasi-Leute kamen schon, wann fahren Sie weiter? Sie stehen schon einen halben Tag hier, wann fahren Sie weiter? Ich habe gesagt, das Auto springt nicht an, tut mir leid, und ich kann niemand aus Westdeutschland vom ADAC bekommen. So, dann lege ich die Hände auf und bete ich, und dann sage ich, lieber Gott, ich bete jetzt fürs Auto, ich habe es noch nie gemacht, dass ich fürs Auto gebetet habe. Lege auf die Motorhaube meine Hände und segne das Auto, steige ins Auto, drehe um, und das Auto springt an und ich fahre los. Bis nach Hof, dann stehe ich an der Transitstrecke, an der Zollstelle, schalten Sie doch den Motor auf. Ich habe gesagt, wissen Sie, wenn ich hier ausschalte, ich komme nicht mehr weiter. Ich muss Motor laufen lassen, bis ich drüben eine ADAC-Werkstatt finde oder irgendjemand mir weiterhilft. Ich kann es nicht abstellen. Und ich bin tatsächlich bis zur Werkstatt hingefahren und stand an der Werkstatt, schalte das Auto ab, das Auto springt nicht mehr an. Weißt du, Gott hat mir Gnade geschenkt. Verstehst du, Gebet ist eine Macht sogar, wenn dein Auto nicht anspringt, wenn irgendeine deine Waschmaschine nicht geht oder was weiß ich. Du kannst praktisch beten für praktische Dinge. Wir denken immer nur geistlich, geistlich. Vertreib die Kananiter. deine Problemmacher, die solltest du vertreiben. Und ich möchte einfach nur sagen, so arbeitet Gott. So hat er bei mir gearbeitet. Ich ermutige die Menschen, einfach Gott zu suchen, egal in welcher Situation. Jesus gab seinen Jüngern den Auftrag, dämonische Mächte zu vertreiben, die Kananiter hier, diese Unruhegeister. Und das ist ganz wichtig, dein Nachbar, der Polter da oben, der läuft mit Holzklumpen rum, verstehst du? Kennst du sowas? Ich kenne das so. Nimmst den Besen still und klopfst nach oben und dann klopft er von oben wieder runter und dann geht's hin und her. Ich kenne solche Geschichten und ich könnte euch viele solche Stories erzählen. Wie werde ich los? Du sollst diese Mächte binden. Bruder und Schwester, ich sag dir ein Geheimnis, fang an, diese Mächte zu binden. Das wird nicht sofort auf der Stelle passieren. Der wird noch mehr poltern wie bisher. Garantiert. Denn der Teufel geht nicht freiwillig. Aber wenn du öfters und öfters und immer wieder sagst, ich binde diese Mächte in Jesu Namen und wir haben Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Wenn wir was Giftiges essen, nicht gleich zum Arzt gehen und Magen auspumpen zu lassen. Nein, wir sollten zuerst mal beten. Wenn wir was Giftiges trinken, es wird euch nicht schaden. Und wenn du irgendwo bist, da musst du nicht groß übervorsichtig sein. Wir Menschen sind übervorsichtig. Eigentlich unser Magen ist sowieso versaut und verdorben. Und wenn du als zivilisierter Mensch in manche Gegenden in Jugoslawien oder in den Ostblock fährst, dann darfst du das Wasser nicht trinken oder in Indien dürfte ich das nicht trinken und das nicht trinken. Weißt du, wenn es euch was schadet, du weißt, mein Heiland ist in mir und der in euch ist es stärker als der in der Welt ist. Nur nebenbei. Ist das wahr oder nicht? Wenn es nicht wahr ist, schneid es aus der Bibel weg und schmeiß es in einen Mülleimer. Weißt du, wir haben Vollmacht über Unruhegeister, bedrückende Geister, Geister, die mir die Angst nehmen, geben und mir Angst einflößen, Geister des Stresses. Weißt du, wir müssen diese Mächte zurückweisen. Auch Leute, die dich zurücksetzen, dich ablehnen, dich nicht mögen und so weiter, dich verunsichern, dich verwirren, durcheinander bringen, im Namen Jesu. Das sind Kananiter. Die sind so vielfältig. Es sind verschiedene Völker gewesen in Kanan, die Israel vertreiben sollte. Du sollst die Kananiter, deine Kananiter vertreiben. Gott will, dass du von diesen Geistern befreit wirst, von diesem ganzen negativen Gefühl, von diesem negativen Zustand. Weißt du, was in der Bibel drin steht? Gib dem Argen keinen Raum. Gib dem Argen keinen Raum. Den negativen Gedanken keinen Raum geben. Du hast die Verantwortung über dein Leben. Du sollst nicht wie ein Staubsauger alles aufsaugen. Gib dem Argen keinen Raum. Deine Lehre muss ausgefüllt sein vom Heiligen Geist. Befreiung ohne Erlösung, dass diese Geister alle gehen und so weiter, ist keine Erlösung und keine Befreiung. Diese Mächte müssen gehen. Du hast Probleme, wenn du zum Heiland kommst. Alle Menschen. Saufprobleme, Fressprobleme, Schwatzprobleme, welche Probleme auch immer. Diese ganzen Gewohnheiten. Viele Gewohnheiten wirst du gar nicht los. Nicht einmal der Psychologe schafft es, diese Probleme dir auszureden. Aber der Heilige Geist schafft es. Dass wir die Probleme ablegen können und dass es immer weniger und weniger wird. Und die Kananiter verschwinden. Du musst wieder Herr in deinem Hause sein. Und Jesus muss in deinem Leben voll zu Hause sein. Du musst voll Heiligen Geist, voller Lob, voller Dank, voller Herrlichkeit und voller Kraft und voller Sieg. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Immer wieder spricht man darüber, über den Sieg. Du solltest Siegeslieder singen, nicht Lieder, die dich bedrücken, die dich arm machen, die dich schwach machen. Sing Siegeslieder. Werde Herr in deinem Haus. Erlebe die Salbung, was die Salbung wirklich ist. Wenn die Salbung in deinem Leben kommt, dann haben die Dämonen, die negativen Mächte, Depressionsgase in deinem Leben nichts zu suchen. Die Salbung. Die Salbung gibt uns Kraft zum Kämpfen, gibt uns Autorität über alle Macht des Feindes, so wie Jesus seine Jüngern gab. Das müssen wir heute wieder ganz neu entdecken, den Geist der Zurückweisung. Ach, du bist nichts, du kannst nichts, auch sie wird nichts. Du erlebst das immer wieder, was in deinem Leben so passiert. Wir brauchen die Autorität Jesu Christi, die Salbung des Heiligen Geistes, dass wir den ganzen Hass, das, was auf uns so zufließt und zuströmt, dass wir diesen Hass ablehnen können, das kommt bis uns ran. Wir können nicht vermeiden, wie ich gestern gesagt habe, du kannst nicht vermeiden, dass du von Geistern angegangen wirst, bedrängt wirst. kannst nicht vermeiden. Aber der Herr sagt, ich bin dein Schild, ich bin dein Schirm, ich bin dein Schatten. Und in deinem Bereich, in deinem Kiez hat niemand was zu suchen. Unsere große Waffe ist der Glaube an Jesus Christus. Lass dich nicht bedrücken. Und du gehst einfach. Und du gehst einfach. Diese Aussätzigen, die der Herr Jesus da heilte, 10 Stück an der Zahl. Interessante Geschichte. Er sagt, geht hin und zeigt euch dem Priester. Und weißt du, indem sie hingingen, wurden sie geheilt. Wir werden geheilt, wir werden gesegnet, indem wir anfangen, was zu tun. Wenn du nichts tust, wenn du im Bett liegen bleibst, wirst du noch kränker. Wirst noch schwächer. Wirst noch ärmer. Indem sie hingingen, wurden sie geheilt. Und als sie dann beim Priester an der Tür anklopften, dann haben sie sich gezeigt, da war alles sauber, alles okay, alles in Ordnung. Wir sollen anfangen, im Glauben zu handeln. Und ich ermutige dich, handle im Glauben. Lass dich nicht entmutigen. Die Kananiter wollen dich entmutigen. Die Philister, wir, ich, Goliath. Lerne, im Namen Gottes zu existieren, zu leben und zu kämpfen. Vertreibe die Dämonen, vertreibe die Dunkelheit. Und weißt du, wie man eine Dunkelheit vertreibt? Zünde ein Licht an. Verstehst du? Und ein Licht füllt den ganzen Raum aus. Zünde ein Licht. Was ist sowas, ein Licht? Lass dein Licht leuchten, steht in der Bibel. Eine Stadt auf dem Berg kann nicht verborgen sein. Wir sollen durch unser Leben anderen Menschen Orientierung geben, aber zuerst müssen wir selbst Orientierung haben. Was nützt es, wenn du anderen was erzählst und selber das nicht hast und nicht bist? Unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern wir zünden ein Licht an. Was ist so eine Kerze hier, verstehst? Die leuchtet, die strahlt, die brennt. Ob da jemand hinguckt oder nicht hinguckt, ist vollkommen Schnuppe. Wir sollen unser Licht nur anzünden, unser Leben anzünden und einfach da sein. Ich freue mich, Herr. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Viele Christen leben ein angepasstes Leben. Die heulen mit den Wölfen, aber du machst den Unterschied. Wir sind anders gepolt. Wir haben das Evangelium. Wir haben Frieden in uns. Da lass doch die Leute sich zanken und streiten. Lass die Leute neidisch auf dich sein. Kümmere dich nicht um die negativen Leute. So viele Menschen kümmern sich um die negativen Dinge. Ob es Gesundheit ist. Kümmere dich weniger um die Krankheit. Kümmere dich mehr um Gesundheit. Was muss ich tun, um gesund zu sein? Was für Vitamine brauche ich? Verstehst du? Oder welche Therapie? Was würde mir helfen? Was würde mich weiterbringen? Ja, das interessiert mich. Alles andere ist mir egal. So, viele Christen leben ein angepasstes Leben, reden übereinander, kritisieren einander und so weiter. Und das bedrückt dich. Je mehr du über andere Leute dich informierst, desto mehr bedrückt das. Und je mehr, weniger du von diesen Leuten weißt, desto einfach lebst du. Ich bin tief in Russland, in Sibirien, predige da und erzähle, die Berliner Mauer ist gefallen. Und dann sagt er, wie bitte? Ich habe noch nie was gehört, dass eine Mauer eingestürzt ist. Sagt der Prediger. Habe ich gesagt, Leute, liest ihr keine Zeitung? Habt ihr keinen Fernseher? Hört ihr kein Radio? Nö, da ist ja mal was passiert. Das war gerade so 89 oder als die Mauer fiel, so in dem Jahr 90. Die Berliner Mauer ist gefallen. Erzähle ich. Und so weiter. Sagt er, nee, wir wissen da gar nicht so groß. Aber weißt du, Moskau ist ganz weit weg. Das haben sie mir gesagt. Moskau ist ganz weit weg. Informier dich nicht. Und je weniger du weißt, desto weniger kann der Teufel dich hetzen. Informier dich nicht über jede Kleinigkeit. Was haben die da gesagt? Was haben die da gedacht? Was haben die geschrieben? Gib deine Sorge dem Herrn ab. Er soll für dich streiten. Er soll dir Kraft geben. Viele Menschen, die wollen überall ihre Nase reinstecken. Und das bedrückt nachher die Leute. Weißt du, vertreibe deine geistige Umnachtung, deine geistliche Umnachtung. Nimm nicht alles so ernst, so dramatisch, so wichtig. Die Welt geht ohne dich genauso weiter, ob du was machst oder nicht. Die Welt geht weiter. So, lass die Leute in Frieden, lass die ihre Sache machen. Du machst deine Sache, dein Geschäft, deine Arbeit. Du sollst die Kananiter vertreiben. Nicht die anderen, deine Kananiter. So, vertreibe die Dunkelheit. Lege die Untugend ab, was dir zu schaffen macht. Was macht dir zu schaffen? Denk drüber nach. Schreib mal auf all diese Punkte und fang bei dem Schwersten an, nicht nur bei den Leichtesten, beim Schwersten. Und wenn du das Schwerste überwunden hast, wenn der Teufel das sein Genick schon gebrochen hat und sich beugt, dann hast du auch in noch anderen Sachen Sieg. Dann kommt, wenn du zu denen kommst, beugen sie sich auch schon. Wir sollen zuerst mal über den Starken Sieg haben. Und wir haben durch Jesus Christus über den Starken den Sieg. Der Starke ist gebunden. Die Kanaaniter, die Nachkommen Kains. Und Gott hat zu Kain gesagt, Kain, die Sünde liegt vor der Tür. Du aber herrsche über die Sünde. Du, deine Sünden sind vor der Tür. Deine Probleme sind vor der Tür. Deine Schwierigkeiten liegen vor der Tür. Du aber herrsche über sie. Wenn Gott sagt, du aber herrsche über sie, dann kannst du herrschen. Das ist unser Auftrag, nicht Gottes Auftrag und auch nicht der Auftrag des Heiligen Geistes oder vom Herrn Jesus. Du herrschst darüber. Du sollst deine Feinde vertreiben und so weiter. Du sollst sie nicht vernichten. Das kannst du sowieso nicht. Und das sollst du auch nicht. Das sollst du vertreiben, dass sie weiterziehen und dich in Ruhe lassen. Wie sollen wir für die Obrigkeit beten? Manche Leute sind da ganz komisch. Wir sollen für die Obrigkeit beten. Für die Kanzlerin, für den Bundespräsidenten, was weiß ich, für wen auch immer, für die Politiker. Ich bete für die Obrigkeit. Aber weißt du warum? Damit die mich in Ruhe lassen. Ja. Damit die mich in Ruhe lassen. Und so steht es in der Bibel. Damit ihr in Frieden euch aufbauen könnt. Dass sie euch nicht verfolgen. Dass sie nicht draufkommen, was bei euch alles los ist. Das geht sie gar nichts an. Und genau das ist es. Gott hat mir als ich in der Friedrichstraße in der Gemeinde mal predigte, während der Predigt hat Gott mir ein Wort gegeben, wenn der Riese schläft, lass den Riesen schlafen, weck nicht den Riesen. Und es gibt so viele Christen, sie wecken den Teufel, fordern ihn raus und dann steht der Riese auf, verstehst du, lass den Riesen schlafen. Wenn er dir nichts tut, dann lass ihn ruhen und kümmere dich nicht so viel. Zwei Juden gehen auf der Straße und diskutieren miteinander über Gott und den Teufel und die Welt. Und dann fragt der eine Rabbiner den anderen, sag mal, wo war der Teufel, als die Kinder Israel durch das Rote Meer gezogen sind? Denn da lief alles glatt. Da lesen wir nichts vom Teufel. Ah, dann haben sie diskutiert, so und so und so. Und dann sagt einer, der andere Rabbiner, ich weiß, wo der Teufel war. Der war so beschäftigt mit dem Hiob, dass er gar keine Zeit hatte für das Volk Gottes, für Israel. Ja, und Hiob und Israel sind aus der gleichen Zeitepoche. Denk drüber nach. Wenn der Teufel dich in Ruhe lässt und so weiter, dann weck ihn nicht einfach. Oh, im Namen Jesu, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Ich weiß, die Christen sind so töricht. Und sie ärgern den Teufel. Der Teufel kommt tatsächlich. Und dann plagt sie und quält sie. Ich will sie vertreiben, sagt der Herr. Ich will es machen. Du musst es gar nicht machen. Du musst nur einfach treu dem Herrn sein und deinen Weg gehen und deine Straße gehen und dem Herrn dienen. Gott will, dass du am Leben bleibst. Weck nicht den Riesen, was es auch immer heißt. In 4. Mose 33, Vers 50 und folgende Verse, da sagt Moses zu den Israeliten, sprich zu den Israeliten und sprich zu ihnen und sag, wenn ihr über den Jordan geht und Jordan überquert und in Kanaan ankommt, vertreibt die Einwohner dieses Landes und zerstöre alle geschnitzten Bilder und ihre gegossenen Idole und zerstöre ihre Höhepunkte. Zerstöre ihre Idole und ihre Höhepunkte. Da ist eine ganz große Botschaft drin. Nimm das Land in Besitz und siedle dich darin an, denn ich habe dir gegeben, das Land zum Besitzen. Zerstöre ihre Idole, zerstöre ihre Götzen. Überleg einmal, was hat dich krank gemacht, was macht dich schwach, was bedrückt dich, was quält dich, was plagt dich, was piesackt dich. Überleg einmal, Dinge, mit denen du dich mal eingelassen hast. Der Teufel geht nicht freiwillig, den musst du rausschmeißen, den musst du kündigen und zwar mit einschreiben. Hiermit kündige ich dir. Also der Teufel hat dich verführt zur Sünde und er weiß, das ist deine schwache Seite. Und du musst diese Brücken abbrechen, deine Idole. Oh, der und der. Ich habe nichts gegen Idole. Aber so viele Menschen vergöttern Menschen. Ob es jetzt Pastor ist, ob Sänger ist oder Musiker ist oder Gemeinde ist oder was weiß ich, was ist das. Du sollst deine Idole nicht anhimmeln. Der Einzige, der Ehre verdient, ist der Herr Jesus Christus. Amen. Wir sollen Gott die Ehre geben. Und Gott kann nichts in unserem Leben tun, bis wir Gott nicht die Ehre geben. Nicht das Geld und nicht der Beruf und die Karriere ist wichtig. Vertreibe diese Idole. Ach, wenn ich das nur hätte und jenes nur hätte und so weiter. Egal was es ist. Wenn ihr aber nicht alle Bewohner des Landes vertreibt, werden euch die Zurückgebliebenen euch das Leben schwer machen. Aber warum ist dein Leben so schwer? Frag dich. Du hast nicht aufgeräumt in deinem Leben. Da ist noch etwas unter dem Bett. Gott kann dir nicht helfen. Ich werde nicht vergessen, Andreas Wecker, ein Olympiasieger und Goldmedaillengewinner und was weiß ich, der kam zu uns, der hat Haufen Probleme gehabt. Gerichtsvollzieher stand vor der Tür und so vieles mehr. Und wir haben zusammen gebetet und Herr, hilf meinem Bruder, der hat Schulden, der kann das nicht bezahlen. Und im Gebet, in der Prophetie kommt ein Wort oder irgendwie, Gott ist manchmal verrückt, Entschuldigung, ist komisch. Und dann sagt beim Beten ist dann das Wort raus, mir ist das Wort rausgerutscht, guck mal, was unter dem Bett ist, verkaufe das, was unter dem Bett ist und dann bezahle deine Schulden. Und er geht nach Hause, die ganzen Goldmedaillen, er hat seine Goldmedaillen und Olympiamedaillen und so weiter verkauft, das stand in der Zeitung, die Leute haben verrückt gespielt. Wie kann man seine Goldmedaillen verkaufen, Armbanduhren und was weiß ich, was er so hatte, das hat er verkauft. Und er hat seine Schulden am Schluss bezahlt. Und wie wunderbar der liebe Gott war. Wie wunderbar der liebe Gott war. Da sitzt er im Flugzeug, will da in der Schweiz was erledigen oder ein Zeugnis geben irgendwo. Dann sitzt er da und dann kommt der Nebenmann, wo er neben ihr sitzt und sagt, sind Sie nicht der Andreas Wecker? Sagt er, ja, aber ich habe gehört, was alles da passiert ist. Sie haben die Goldmedaillen verkauft. Dann sagt er, ja, was ist Ihr Problem? Dann sagt er, ich habe noch Schulden. Und dann hat dieser Geschäftsmann, der im Flugzeug saß, ihm die Schulden abgenommen und bezahlt. Und er kam nach Hause ohne Schulden. Verstehst du? Wir sollen zuerst mal unser Teil tun und Gott macht dann den Rest. Solange du nicht deinen Teil getan hast, vergiss es. Die ganze Beterei. Guck unter das Bett, unter der Couch, oben auf dem Schrank oder wo sonst noch, wo was ist, wo du was erledigen könntest. Die Zurückgebliebenen werden dir das Leben schwer machen oder das Leben leicht machen, wenn du das richtig löst. Und sie werden euch quälen, die Zurückgebliebenen, wie Splitter im Auge und Dornen an den Füßen. Und dann werde ich mit euch tun, was ich mit den Leuten dort, diesen Kananitern getan habe. Vertreibe deine Feinde, das ist Gottes Befehl. In Ägypten haben sie dem Pharao gedient. Gott ist mit dem Pharao fertig geworden und Gott wird auch mit den Kananitern fertig. Und Gott will mit unseren Problemmachern fertig werden. Der Pharao hat dieses Israel unterdrückt und geknechtet in der Ziegelproduktion ganz fest. Zerstöre all das, was dir Probleme machte und was dich krank gemacht hat. Und teile dein Herz nicht. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er sagt, ich teile nicht mein Herz. Und das erste Gebot ist, du sollst keine anderen Götter haben außer mir. Keine anderen Götter. Dir reicht, wenn du den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist hast. Die Trinität, das ist ein Paket, da ist alles drin. Wenn du das nicht tust, wenn du sie nicht vertreibst, dann wird es ein Widerhaken, ein Dorn sein und dir Schwierigkeiten machen. Schau genau, wenn du dich nicht richtig trennst von einem Menschen. Lange Zeit war ich gegen Ehescheidung, aber heute bin ich auch für Ehescheidung. Ich sage, ist es besser, ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende? In aller Liebe. Denn viele haben geheiratet und sind nicht von Gott zusammengeführt worden. Der Teufel hat sie zusammengeführt. So, das nette Mädel, der junge Mann, ganz nett sieht er aus. Und schon heiraten sie. Und dann fragen sie nicht den Herrn. Bitten Gott nicht um Segen. Die haben nicht einmal eine kirchliche Trauung, in aller Liebe. Und selbst wenn die kirchliche Trauung ist, auch das hält nicht. Gott muss die Ehe zusammenführen. Und dann kann man über Höhen und Tiefen sein Leben meistern. Und deshalb ist es besser, ein Ende mit Schrecken. Wenn du nicht mehr willst und der andere Partner auch nicht mehr will, dann ist die Ehe kaputt sowieso. Könnt noch im Bett liegen, könnt noch am Tisch sitzen und miteinander essen. Das ist sowieso alles kaputt. Willst du noch in diesen kaputten Verhältnissen weiterleben? Ich rate den Leuten, nicht nur den Weg des geringeren Widerstandes gehen, sondern wirklich Gott fragen, Herr, ist das wirklich? Und will mein Mann mich nicht mehr, will meine Frau mich nicht mehr? Wenn das der Fall ist, dann solltest du einen Strich ziehen und sagen, lieber gehe ich getrennte Wege, lieber bin ich allein und einsam. Oder was auch immer. Denn in der Bibel nicht Geschiedene. Geschiedene werden im Himmel sein, glaub mir das. Gott sagt da nichts von Geschieden. Die Bibel hat ganz klaren Weg. Zwei Leute haben sich was vorgenommen. Wir wollen gemeinsam dein Haus bauen und plötzlich merken sie, uns geht das Geld aus. Wir schaffen es nicht. Und das ist vernünftig denken. Wir schaffen es nicht. Christen haben sich schon so viel vorgenommen und haben es nicht geschafft. Und deshalb, wir tun Buße. Es tut mir leid, Herr. Ich habe mir vorgenommen, mein Mann hat, wir haben beide was vorgenommen. Wir wollen glücklich sein, bis das der Tod uns scheidet. Verstehst? Und dann merken wir, das klappt nicht. Löse deine Probleme. Sei menschlich. Du bist noch hier auf dieser Welt. Ehebrecher werden das Reich Gottes nicht sehen. Hurer werden das Reich Gottes nicht sehen. Aber von Geschiedenen steht nichts in der Bibel. Und sogar Jesus sagt, steht nicht, oder Paulus sagt auch, gibt einen Scheidebrief. Wegen eures Herzens Härtigkeit. Ich will das nur sagen, weil viele Christen haben Probleme damit und werden damit nicht fertig. Vertreibe die dunklen, finsteren Mächten, was das auch immer ist. Jesus ist für dich gestorben am Kreuz. Und Jesus hat sogar am Kreuz ausgerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch hier, dass sie so einfach blind geheiratet haben, die Katze im Sack gekauft. Verstehst? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nichts Besseres. Der Herr Jesus hat für uns geblutet. Und wir sollen uns wieder neu aufraffen, anstatt zu siechen, sich zu quälen, Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. Die Bibel sagt, unterordne dich Gott und widerstehe dem Teufel. Und er wird von euch fliehen. Und widerstehe dem Teufel. Lass dein Licht leuchten, leb weiter und sag, lieber Gott, ich habe versagt. Und wie viele Menschen haben versagt? Schau den Apostel Paulus, das war ein Mörder, Christenverfolger, ein Hetzer. Hatte, an seinen Händen klebte Blut. Und wie viel noch? Verstehst? Und Gott hat ihm Gnade geschenkt und wurde einer der größten Missionare aller Zeiten. Gott kann uns gnädig sein. Wir müssen zuerst nur lernen, mit Gott umzugehen. Wie lebe ich vernünftig? Gib dem Argen keinen Raum. Deshalb, ich sage jungen Leuten, die noch nicht verheiratet sind, und viele hören diese Predigt, das, was ich hier predige, sobald ich Amen gesagt habe, fast 700 Leute hören diese Predigt heute Abend. Und manchmal sogar noch mehr, je nachdem, was für ein Thema ist, was sie interessiert und so weiter. Aber 700 kann ich nachziehen, dann sehe ich an meinem Rechner, wie viele Leute gerade drin sind. Und hören und bis zum Schluss hören, ist erstaunlich. Und viele junge Leute hören auch diese Predigt. Es ist lieber zu fragen, lieber Gott, hilf, ich möchte kein ungläubiges Mädchen, keinen ungläubigen Mann heiraten. Wenn ich schon einen heiraten, zeige du mir den. Und ich weiß, was auch bei uns war. Ich habe meine Frau im Chor gesehen. Sie hat mir gefallen. Aber dann habe ich gesagt, lieber Gott, ist das wirklich meine Frau? Und dann, als wir dann soweit waren, uns verloben wollten, dann habe ich meine Heidi gefragt, Heidi, willst du mich heiraten? Dann sagt sie, kannst du die Familie ernähren? Und ich habe schon meine Fantasie gehabt, als Prediger, ich wollte Evangelist sein, durch die Lande ziehen, mir einen Wohnwagen oder Wohnmobil kaufen und einfach so in den Städten hin und her evangelisieren. Kannst du eine Familie ernähren? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich diene Gott, aber mehr kann ich auch nicht sagen. Gott will mich versorgen. Und das sind vielleicht 14 Tage vergangen. Dann kommt sie und sagt so, wir können heiraten oder verloben. Ich sage, wieso so schnell, 14 Tage? Ja, ich habe gebetet, Gott gefragt und Gott hat gesagt, ich habe den Gerechten noch nie nach Brot betteln gesehen. Versteht? Gott muss uns das Zeugnis geben. Ist der Partner was für mich? Wird er mich versorgen können? Wird er mit mir zusammen sein? Gott muss uns zusammenführen. Und das ist so wichtig. Wir waren fast 50 Jahre verheiratet. Und vieles miterlebt, Höhen und Tiefen. Aber wir sind nicht verhungert. Wir sind jedes Jahr mindestens zweimal im Urlaub gefahren. Mit meinem Wohnwagen natürlich. In Evangelisationen. Da bin ich am Timmendorfer Strand mal 17 Wochen. Habe ich dort in Zeltmissionen, mal in Kiel, mal in Lübeck, mal Arnsdorf, Arnsbrück oder Arnsdorf, Richtung Hamburg auf jeden Fall. Evangelisiert. 17 Wochen. Wer kann schon 17 Wochen Urlaub machen am Timmendorfer Strand? Aber ich stand auf dem Campingplatz und habe evangelisiert, Gott hat gedient und Gott hat mich versorgt. Wenn du Gott dienst, ich sage dir ein Geheimnis, Gott versorgt dich. Und er vertreibt den Fresser und den Dieb. Er vertreibt den Rost und das ganze Ungeziefer. Er vertreibt das. Und Gott sagt, wenn du mir dienst, wenn du den Zehnten in mein Haus bringst, dann wirst du Überblick über deine Finanzen bekommen und ich werde die Fenster des Himmels aufschließen und den Regen herabschütten. Ich werde es tun. Das kannst du gar nicht. Dein Wachstum und Gedeihen liegt in Gottes Hand. Wir können nur den Samen ausstreuen. Wir können nur evangelisieren. Aber er macht es. Alles Übrige. Vertreib die Kananiter. Wir Christen sind berufen, Licht und Salz zu sein in dieser Welt. Große Krisen Ja, die sind da. Alle Christen müssen Krisen durchmachen. Auch wir haben die Krisen durchgemacht. Aber ich wusste eines, Gott wird uns nicht in Stich lassen. Und auch hier vor ein paar Jahren, als ich die Losung gezogen habe, da stand so ein tolles Wort, ich werde dich nicht fallen lassen. Das hat mir so viel Kraft gegeben. Und ich weiß, das gilt für mich, das gilt auch für euch, wenn ich das jetzt euch sage. Gott sagt, ich werde dich nicht fallen lassen. Finanziell, gesundheitlich, was auch immer ist, er wird mich nicht fallen lassen. Weißt du, man wird älter, wenn man 70 ist und wenn man auf 80 zugeht, dann heißt es, dann kommen die Tage, die einem nicht mehr gefallen. Ich werde dich nicht fallen lassen, Brüder und Schwestern. Das ist Gottes Wort. Er ist treu. Vertreib die ganze Dunkelheit und Finsternis, Angst und so weiter, was da passiert. Weißt du, ich möchte noch ein paar Wahrheiten sagen. Ich habe diese Tage sehr geweint. Und ich muss euch sagen, wir haben ein großes Problem gehabt. Ich sah die ganzen Kinder, die auf der Straße gehen, Schulkinder, die dann jeden Freitag da demonstrieren und jetzt massenweise da über die ganze Welt demonstrieren über für ihre Zukunft. Schon Kinder haben gar keine Zukunft. Schon Kinder werden schon auf die Straße geschickt zum Demonstrieren, damit die abrüsten und damit sie hier aussteigen aus der Kohle oder Atomenergie, was auch immer ist. Und Menschen sind orientierungslos. Und ich habe gebetet, lieber Gott, was ist meine Enkel, meine Urenkel, was ist mit denen? Und ich musste so weinen. Und Gott hat mir etwas gesagt, ich habe mich erschrocken zuerst einmal. Diese Generation hat keine Zukunft mehr. Verstehst du, diese Generation hier, die jetzt auf die Straße gehen, die ganzen jungen Leute, massenweise, die haben keine Zukunft mehr. Wir haben im Alten Testament oder im Neuen Testament Anfang, Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis sich das alles erfüllt. Jetzt erfüllt sich das alles, was Matthäus 24 und so weiter gesagt ist. Ich habe gebetet, lieber Gott, was ist mit meinen Enkeln, was ist mit meinen Urenkeln? Meine Frau und ich, wir haben für unsere Kinder gebetet jeden Tag. Wir haben das Foto vorne gehabt und die ganzen Enkel. Und Gott sagt es mir, ganz knallhart, predige das Evangelium, sag's den Leuten, um was es geht. Jetzt ist noch Zeit, jetzt ist noch die Gnadenzeit. Jetzt kann man noch aussteigen und umsteigen. Und dann diese ganzen Menschen, meine eigenen Enkel, obwohl ich weiß von der Bibel, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden, da bin ich mir sicher. Aber es hat mich so wehgetan, diese ganzen jungen Leute, die ganzen Mädels und die ganzen Jungs. Sie haben keine Markierungen mehr, keine Anhaltspunkte für ihr Leben. Sie wachsen wie geistliche Analphabeten, wie die Wilden. Da sind die Wilden im Busch noch viel besser dran. Und sie werden Krisen erleben, von denen ich, hat der Herr zu mir gesagt, von denen ich noch keine Ahnung habe. Krisen, Katastrophen. Lies mal die Offenbarung, dann stehen die Haare zu Berge. Stehen die Berge, die Haare zu Berge. Ein Drittel der Menschheit wird sterben. Durch was auch immer, ist dahingestellt. Und Gott sagte zu mir, predige den Namen Jesus, schäme dich nicht an Jesus, bekenne Jesus, und das tue ich, so gut ich kann. Und sag den Leuten, wenn sie den Namen Jesus anrufen, gerettet werden. Und der Name Jesus ist ein Ausweg, liebe Leute. Und das, was für Oma und Opa gut war, weißt du, mir kamen Tränen, Leute. Und das, was für Oma und Opa gut war, das ist auch gut für sie. Sagst es denen, der Name Jesus ist wie eine ausgeschüttete Salbe. Meine Frau hat vor ein paar Jahren das Ziel erreicht. Ich bin noch unterwegs, irgendwann bin ich dran. Ja, aber wir beide haben für unsere Kinder gebetet. Und die Gebete gehen nicht verloren. Gott wird irgendwie, wie auch immer, die Kinder und Enkelkinder und Urenkel retten. Und Gott hat verheißen, es wird geschehen. Und es wird geschehen, dass ich hier heute Abend stehe, ist auch ein Wunder. Mein Ur-Ur-Opa war ein Stundist in Ostpreußen, Wanderprediger. So im Winter, wenn auf dem Hof nichts zu tun gab, hat er dann in dem Gehöft mal Bibelstunde gehalten, Und er und war der Einzige, er und seine Frau, die an Jesus glaubten. Und oft ist er nach Hause gekommen, das hat mir die Oma nachher erzählt, und es waren 8 Kinder oder 9 Kinder, nach Hause gekommen, und keines der Kinder wollten diesen Glauben haben, was der Opa hatte und die Oma hatte. Und dann hat er gesagt, Opa, Mutti, hier steht es geschrieben, du und dein ganzes Haus. Ich durfte sogar die Bibel mal in der Hand halten, wo da drin stand, ich und mein ganzes Haus wird gerettet werden. Und meine Oma war über 80 Jahre, die durfte ich selber noch taufen. Und als ich meine als wir hier nach Deutschland kamen, Geschwister, und das, wir haben etwas erlebt, was ein Phänomen war. Wir haben gedacht, wir müssen unseren Verwandten sagen, nachdem wir Christen geworden sind, unseren Verwandten sagen, wir sind Christen geworden, die in Sibirien waren. Der große Teil meiner Verwandtschaft ist in Sibirien, vom Stalin dort verschleppt worden. Und dann haben wir ein paar Adressen ausfindig gemacht von unseren Angehörigen. Oh, wir möchten euch erzählen, wir haben Jesus gefunden und so weiter. Dann sagte, wir haben auch Jesus gefunden. Wir sind in der Baptistengemeinde, wir sind getauft. Du siehst so, du und dein ganzes Haus, auch wenn der Stalin die Leute verschleppt oder was auch immer ist, du und dein ganzes Haus, halte dich an Wort Gottes. Gott wird dich seinen durchbringen. Und jetzt, ich muss in meiner Familie jetzt fragen, von Opa-Seite her, wäre es noch nicht gläubig? Das sind alle Christen, lieben den Heiland. Die ganze Sippe, verstehst du? Du und dein ganzes Haus. Bleib Gott treu, dient dem Herrn. Geh den Weg mit dem Herrn. Tu es, was die Kanaaniter vertreiben, die dich fressen wollen, die dich ruinieren wollen und deine Familie zerstören wollen. Mach dem Teufel einen Strich durch die Rechnung. Mach dem Teufel einen Strich durch die Rechnung. Ich habe euch schon mal erzählt, in Stuttgart-West habe ich einen Bruder gehabt, einen Bäckermeister, der ist in Rente gegangen, macht seine Bäckerei zu, keiner hat es übernommen, die Kinder wollten es nicht. Und dann, aber er hat ein schönes, großes Schild gehabt über seine Bäckerei in Stuttgart-West. Und dann mussten die Leute in der Römerstraße dort vorbeifahren. Dann fragte der Bruder Matthias, was soll ich auf dieses Schild schreiben? Und dann hat er gebetet und dann hat er eine ganz tolle Idee gehabt. Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und das ist, vertreib die Kanaaniter. Dunkelheit hat nichts Schönes an sich, nichts Gutes, nichts Nettes und so weiter, aber selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben, mach dem Teufel einen Schluss durch ganze Rechnung, durch dein Leben, durch deine Einstellung, durch dein Verhalten. Gott liebt dich bedingungslos, Halleluja. Er liebt dich bedingungslos. Du musst da nichts verdienen und so weiter. Einfach Gott treu sein. Einfach Gott treu sein. Hier bin ich ja. Vertreib die Dunkelheit. Lass dich mit dieser Dunkelheit nicht ein. Such nicht die Schattenseiten des Lebens. Lebe im Licht Gottes. Sieh die Dinge mit den Augen Gottes. Nicht nur mit den menschlichen Augen. Und nicht auch mit den Augen der Christen, der Frommen. Sieh dein Leben mit den Augen Gottes, wie Gott dich sieht. Es ist sehr gut. Auch die Schwierigkeiten, die du jetzt gerade durchmachst, Bruder, Schwester, auch die Schwierigkeiten, die Verletzungen, die Widersprüche, die Widerstände, es ist sehr gut. Ohne die wärst du gar nicht das, was du werden solltest. Nimm das Verkehrte an, auch wenn das noch so unlogisch ist, behalte über immer in deinem Leben das Oberwasser. Ich und der Herr, wir werden siegen. Ich und mein Haus, halte deine Bibel hoch. Geh mit der Hand in der Bibel durch deine Wohnung spazieren. Proklamiere in deiner Wohnung den Sieg Jesu. Weißt du, wir haben zeitlang unten in der Nazareth-Kirchstraße im Gemeinderaum unsere Fahnen gehabt. Wir haben die Fahnen geschwenkt. Und weißt du warum? Die Geister zu vertreiben, die negativen Gedanken. Fahne, verstehst du? Das ist ganz, ganz wichtig. Und die beste Fahne, die du haben kannst, ist die Bibel. Nimm deine Bibel in der Hand und sag, hier, Satan, du musst gehen. Das Wort Gottes ist stärker und mächtiger und was weiß ich. Die Kanaaniter mussten laufen, Pharao ist ersoffen und der Teufel ist besiegt. Die Juden sind besiegt mit ihrer Religion und so weiter. Deine Entscheidung, deine Reaktion ist es, was den Unterschied macht. Ich und mein Haus, ich und mein Haus, Halleluja, verzweifle nicht. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, Jesaja 9, Vers 1. Und das fängt oben in Galiläa an. Von dort kam Jesus. Ach, was soll doch Gutes aus Nazareth kommen? Was soll Gutes aus Nazareth kommen? Der Sieg Jesu kommt. Jesus kam, um Satans Werke zu zerstören. Er ist der Sieger. Er kam, hat ein Licht angezündet. So, ich muss jetzt heute nicht über die Dunkelheit schimpfen. Ich muss nur den Herrn angucken. Und ich sehe, er ist Sieger. Er ist Herr. Und ich bin nur ein Licht, was ich hier bin. Ich bin nicht das Licht. Jesus ist das Licht. Ich bin nur ein Licht. Und mir ist vollkommen egal, ob mir jemand zuhört oder nicht zuhört. Ein Licht leuchtet immer. Und manchmal ist man dankbar, dass man so ein Licht hat. Erkenne die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Und Gott ist da. Und ich sage dir, überall ist Gott. Überall. Gott ist dir näher als die Luft, die du atmest. Halleluja. Erkenne die Gegenwart Gottes am Krankenbett, am Sterbebett, in deinen Schmerzen, in deiner Notsituation, in deiner Verzweiflung, in dunklen Stunden. Lass dich nicht unterdrücken. Vertreibe diese Macht. Hier ist Jesus. Du musst nur Jesus proklamieren. Hier ist der Herr. Als die Amerikaner zum Mond fuhren und dort angekommen sind, das Erste, was sie gemacht haben, sie haben die Fahne rausgeholt und die Fahne auf den Mond gestellt und gesetzt. Dieser Flecken gehört uns. Und du sollst dein Gebiet, dein Revier in Anspruch nehmen. Mein Haus gehört mir. Gottes Licht vertreibt deine Dunkelheit. Und der erste Schritt ist so wichtig, dass du den ersten Schritt machst. Hier ist der Herr. Hier beten wir, hier glauben wir, hier dienen dem Herrn. Hier verwirklicht Gott seine Pläne mit unserem Leben. Geh auf die Lösung Gottes ein. Auch wenn du nichts fühlst. Gott hat es versprochen. Ich werde die Kanoniter vertreiben. Da musst du nicht mehr groß beten. Wenn er dir die Verheißung gegeben hat, ich werde die Kanoniter vertreiben, da kannst du getrost und gelassen sein. Wenn ich so einen Josua angucke, später als er Jericho einnimmt, Jericho hat feste Mauern gehabt. Die Mauern waren so dick, dass sogar ein Pferdefuhrwerk drauf fahren konnte. So dick waren die Mauern von Jericho. Die werden nie einstürzen. Und was hat Josua gemacht? Er ist 13 Mal um Jericho marschiert, er wäre auch nur 30 Mal marschiert. Er wusste eins, Jericho ist in meiner Hand. Jericho ist in meiner Hand. Gott hat Jericho in meiner Hand gegeben. Da musste gar nicht groß machen. Und dann hat er auf das Signal Gottes gewartet. Und dann, als Gott sagte, jetzt, am siebten Tag, nach dem siebten Umzug, macht ein Feldgeschrei. Wir müssen auf das Signal Gottes warten in unser Leben. Jetzt, nach 7 Tagen. Und die Wunder Gottes passieren, wenn wir das tun, was Gott gesagt hat. Da kommt der Aussätzige nach Eman zum Elia. Reinige mich, aber der kommt gar nicht raus. Weißt du, da, was glaubst du, so ein hohes Vieh kommt aus Syrien und sein General und so weiter. Aber der Elia stürzt sich gar nicht, der betet weiter, schickt seinen Diener raus und sagt, er soll sich 7 Mal im Jordan taufen. Schönen Gruß. Ja, und der sagt, so respektlos. Und da kommt er nicht raus. Ich dachte, er würde mich mit Ölsalben die Hände auflegen, den Namen des Herrn anrufen. Nichts von dem. Und da soll ich gesund werden. Und weißt du, er musste lernen, gehorchen. Gehorche dem Herrn. Und als er 7. Mal aus dem Wasser rauskam, 7 Mal lässt er sich taufen im Jordan, in dieser Pfütze, und kommt raus, sein Fleisch ist jung, er ist frei gereinigt und geheiligt. Und das ist, was passiert. Wenn du das tust, was Gott dir gesagt hat, was er dir persönlich sagt, speziell sagt, nicht nur in der Bibel steht in der Bibel. Nein, das, was in der Bibel drin steht, ist nur die Anleitung. So packt man, so greift man nach der Wahrheit, so erlebt man Gott. So haben die Alten gemacht, so sollen auch die Jungen machen. Und dann gebrauchst deine Lösung, deine Erlösung wartet auf dich. Gib dich nicht gleich geschlagen, sei nicht gleich entmutigt. Als ich mit meiner Frau in Urlaub in Italien am See dort, Lago Maggiore oder bei Mailand irgendwo war, ich bin so süchtig nach der Gemeinde, ich bin jedes Wochenende nach Hause gekommen und habe zu Hause gepredigt. Am Wochenende, den Rest der Woche war ich dort in Italien in Urlaub, und das erste Mal, dass ich als wegflog, ich bin schön von Mailand weggeflogen und hier angekommen zu Hause, habe meine Gottesdienste gehabt, am Wochenende, Samstag und Sonntag, und gepredigt, und abends bin ich dann wieder zurückgeflogen, und dann komme ich und war geschockt, ich lande auf einem ganz anderen Flughafen. Und Mailand hat 2 große Flughäfen. Das wusste ich gar nicht. Und mein Auto steht auf einem anderen Flughafen. Und dann bin ich ganz woanders gelandet. Ich war so entsetzt. Ich dachte, lieber Gott, guck mal, jetzt, wie komme ich zu meinem Flughafen? Und dann habe ich gefragt, wie komme ich dorthin, wo ich weggeflogen bin? Vielleicht geht's dir auch so in deinem Leben. Du fragst, wie komme ich da weiter? Dann haben sie gesagt, draußen stehen die Busse, die warten schon auf sie. Steigen sie ein, diese Transitbusse, die bringen dich zum Flughafen. Und dann die nächsten 2 Wochen, wo ich dann hin und her geflogen bin, da habe ich schon gewusst, wie man das macht. Einfach sich nicht entmutigen lassen. Vielleicht am ersten Mal bist du schockiert, was passiert da? So was Ungewohntes. Ich bin auf dem falschen Flughafen angekommen, obwohl ich die richtigen Fahrkarten gekauft habe. Lass dich nicht entmutigen. Gott macht immer eine ganze Arbeit. Und vielleicht bist du das erste Mal jetzt, sagst, was ist mit mir los? Wieso und was? Wenn du einmal entdeckt hast, wie bekomme ich den Sieg Gottes in meinem Leben? Wie kann ich die Kanoniter vertreiben? Wie fliehen sie? Wovor haben sie Angst? Und wenn du das erste Mal entdeckt hast, wie das funktioniert, wenn du keine Angst mehr hast, dann haben die Angst vor dir. und du lebst in einer ganz anderen Wirklichkeit. Einfach lass dich nicht unterkriegen. Leg die Hände auf und sag, Vater, im Namen Jesu, ich heile, was es egal ist, welche Drüse und Düse oder was weiß ich. Ich heile im Namen Jesu. In Jesaja 41, Vers 10 noch schnell ganz ein paar Worte Gottes. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit bei dir. Sei nicht bestürzt, denn ich bin dein Gott. Ich war zuerst bestürzt, als ich dort auf dem Flughafen rauskam. Wo ist mein Auto? Ja. Und Gott sagt, ich werde dich stark machen. Ja, ich werde dir helfen. Ja, ich werde dich mit meiner rechten Hand in Gerechtigkeit halten. Sei kühn. Sei mutig. Gott ist ein Helfer. Hebräer 13, Vers 6. Du bist heute in der richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und deshalb bist du, lass dich nicht entmutigen. Vertreib deine Kanaaniter, was es auch immer sind. Gott führt dich zu dem Ursprung zurück. Du sollst ein siegreiches Leben führen. Christen sind siegreich. Du sollst kontrollieren, du sollst beherrschen und ein von Gott gelenktes Leben führen. Von Gott gesteuertes Leben. Leben nur ganz schnell, was soll ich machen? Wie kann ich die Dunkelheit vertreiben? Ein paar Wahrheiten, vertreib die Klageweiber. Die ganzen Klageweiber, geht raus mal in die nächste Stube. Dort könnt ihr singen und jammern und klagen. Gib dich nicht mit Klageweibern ab. Du sollst den Unterschied machen. Vertreibe Hass, Neid, Bitterkeit, Groll. Das sind deine Kanaaniter. Den mag ich nicht und den mag ich nicht. Ja, wen magst du überhaupt? Du sollst einfach für Gott da leben. Die Stationen deines Lebens sind die Stationen, die Gott in deinem Leben so gesetzt hat. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Nimm diese Stationen. Hier lernst du etwas. Manche Stationen, Israel hat 42 Stationen gehabt auf ihrem Zug bis ins gelobte Land. Es waren manchmal schöne Stationen, die haben schöne Namen gehabt und manche waren nichts, da war ein bitteres Wasser am Anfang. Ungenießbar. Finde deine Bestimmung, deine Erwählung und dann nimm dein Leben in deine Verantwortung und sag, jetzt, ich und der Herr, wir wollen gemeinsam den Weg gehen. Erfülle den Willen Gottes für dein Leben, bring dein Leben in Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung, nicht ein Gott des Chaos. Schaff Ordnung, das sind die Kanaaniter. Fang an aufzuräumen. Und du wirst erstaunt sein, wie viel Mist du bei dir in deiner Wohnung hast. Die meisten sind Messis. Da ausräumen, ausräumen, ausräumen. Und je weniger du hast, desto mehr, weniger Angriffsfläche hat der Feind. Je weniger du hast. So, tue das, was Gott von dir erwartet. Schmeiß nicht Sachen raus, wenn Gott es dir nicht gesagt hat. Ich warne dich auch noch. Es gibt so dumme Christen. Die denken, ich muss alles radikal rausräumen. Sie schmeißen sogar die Schwiegermutter raus. Verstehst? Nein, Gott muss es dir sagen. Gott muss es sagen, guck mal, diese Masken, die haben in deinem Leben nichts zu suchen. Oder die Bücher. Verstehst? Manches kann ich behalten. Manches stört mich gar nicht. Sei vernünftig. Verstehst? Und tu es, wenn Gott es dir gezeigt und bei dir gewirkt hat. Und lass die Medikamente erst weg, wenn der liebe Gott dich geheilt hat. Und solange er dich nicht geheilt hat, schluck sie weiter. Als junger Christ, ich war noch kein Pastor, ich habe was erlebt bei uns in der Gemeinde, war Heilungsgottesdienst und das war wirklich, die Salbung Gottes war im Gottesdienst. Der ganze Raum war erfüllt von wirklich von der Herrlichkeit Gottes. Und dann haben wir einen Bruder gehabt damals, der hat so einen Hörapparat gehabt, mit so, wo meine Tasche nachher regelt und so weiter, so ein Hörapparat. Oh, der Herr ist hier, der Herr ist hier. Und schnappt sich sein Hörapparat und schmeißt zum Fenster raus. Manche sagen, er hat im Glauben gehandelt. Nein, im Unglauben hat er gehandelt. Denn Gott hat ihn nicht berührt. Nachher musste die ganze Gemeinde suchen, wo ist sein Hörapparat. Das werde ich nie vergessen. Und das war eine Blamage für den Nachbarn. Was? Solche verrückte Leute habt ihr in eurer Gemeinde, die Hörapparate zum Fenster rauswerfen. Ja, das haben die Leute gesagt. Euretwegen wird der Name Gottes gelästert. Wenn Gott einen nicht heilt, behalte dein Hörapparat, steck noch ins andere Ohr auch noch eins. Damit du richtig hörst, oder egal was es ist. Wir müssen vernünftig sein, Realisten. Christen sind Realisten. Wenn Gott einen heilt, und manchmal funktioniert das nicht, und dann, man kann auch damit sehr gut leben. Verstehst? Und ich bin Gott heute so dankbar für die Technik, dass Gott uns in so vielen Sachen hilft, unser Leben wird unterstützt. Da haben wir Krücken, da haben wir Rollator, da haben wir was weiß ich, was wir alles haben. Und es funktioniert. Warum muss ich mich da quälen und plagen? Sei vernünftig. Wenn Gott dich heilt, dann bist du geheilt. Deshalb, ich glaube nicht an Glaubensheilung. Die sind alles vom Teufel. Alle Glaubensheilungen sind vom Teufel. In aller Liebe kannst erst entsetzt sein und erschrocken sein, positives Denken, Krankheit wegreden, wegglauben. Nein, ich glaube an göttliche Heilung und nicht an Glaubensheilungen. Ich kann mich zu Tode glauben und ich werde nicht gesund. Aber wenn Gott mich berührt, dann brauche ich gar keinen großen Glauben. Ich bin berührt. Ich bin gesund. Ich bin fröhlich. Und ich danke meinem Gott. Also von wegen Glaubensheilungen. Vertreibe die Kananiter. Du siehst, das sind solche, manchmal so ganz Feinheiten sind es. Glaubensheilungen. Durch Jesus bekommst du Zugang zum Herrn. Ich könnte noch was sagen. Ich habe noch 10 Seiten zu predigen. Das werden wir nicht mehr fertig. Morgen ist Sonntag. Ich lade euch ein zum Gottesdienst am Sonntag früh, morgen früh. Und da wird das Thema sein, Bedingungen für göttliches Handeln. Was muss ich tun, dass Gott in meinem Leben eingreift, dass Gott handelt, dass ich Kananiter laufen? Du musst in der Ordnung Gottes leben. Wenn du in der Ordnung Gottes lebst, dann kann der Biliam fluchen, schimpfen, machen, werkeln, tun, was er will. Es wird nicht funktionieren. Kein Voodoo-Zauberer wird was bei dir ausrichten können. Der kann glauben, so viel er will, und schwätzen, so viel er will. Lebe in der Ordnung Gottes, wie Gott es will. Und du wirst sehen, die Dunkelheit wird erhellt. Dann steht der Biliam und sagt, ich sehe einen Stern in Jakob aufgehen. Dann siehst du plötzlich einen offenen Himmel. Siehst du plötzlich neue Wege? Plötzlich siehst du die Herrlichkeit Gottes, bist erstaunt und sagst, lieber Gott, ich sehe einen Stern aus Jakob. Das ist der Stern von Bethlehem gewesen, was der sah. Dieses verborgene Licht. Vater, ich danke dir, dass du uns alles gibst, was wir brauchen zu einem gottseligen Leben. Unser Leben ist in deiner Hand, mein Leben ist in deiner Hand. Und Herr Jesus, es ist besser, dieses Licht, das du angezündet hast, und in deinem Licht sehen wir das Licht, in deinem Leben leben wir das Leben. Herr, ich danke dir für die Herrlichkeit, die du uns verheißen hast, und ich danke dir für das, was du tust. Die ganzen Kananiter, egal was es ist, und wenn heute Abend irgendjemand hier ist und der Predigt noch zuhört, irgendwo im Internet, Herr Jesus, handle du zu Hause, wo er ist, dass die Kananiter bei dem aus der Wohnung weglaufen und fliehen und aus ihrem Leben, denn sie haben nichts bei uns zu suchen. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Erlöste und wir wollen keinen einzigen Kananiter hier bei uns sehen. Das sind die Feinde des Kreuzes, die Feinde Gottes, und mit diesen wollen wir nichts zu tun haben. Und ich will auch nicht sitzen, wo die Gottlosen sitzen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns die Gnade schenkst, dass du das Land uns verheißen hast. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Fantastisch. Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür und segne alle, die jetzt das Wort hören. Amen.